Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Heute bin ich nicht so weit gereist. Ich bin in der Schweiz geblieben, in der Nähe vom Zürichsee und bin dort zu Besuch beim lieben Hans-Peter Leiser. Hallo, lieber Hans-Peter.
Hallo.
Wir haben uns darauf verständigt, dass ich dich mit Hans-Pi anrede, weil das ist der Rufname sozusagen, mit dem dich deine Freunde und gute Bekannte rufen. Und da fühlen wir uns beide wohler, wenn wir uns im Interview so ansprechen.
Genau. Also,
ich wurde auf den Hans-Pi aufmerksam, als meine Frau mir von ihm erzählt hat. Meine Frau und der Hans-Pi sind beides Instruktoren im Bereich Spinning, im Fitnessstudio. Die fahren Indoor-Cycling. Der Hans-Pi fährt auch noch Outdoor-Cycling, aber die geben dort Unterrichtsstunden. Und so haben die zwei sich kennengelernt. Und dann hat mir meine geliebte Frau Bettina von Hans-Pi erzählt und hat gesagt, Mensch, mach doch mit dem mal ein Interview. Dann hat das eine ganze Zeit lang nicht geklappt. Und jetzt klappt es endlich und da freue ich mich sehr drüber. Und was der Hans-Pi ganz genau macht, was sein Beruf ist und wie er da hinkam und wie er da sein Glück gefunden hat, darüber freue ich mich, dass er heute mit mir sprechen möchte. Hans-Pi, wie hat das bei dir angefangen? Fangen wir bei deiner Ausbildung an, ganz, ganz jung, als Jugendlicher warst, um da hinzukommen, wo du heute bist, was du heute machst und was du für Erfahrungen gemacht hast.
Ja gut, also ich habe angefangen als Maler Gipser, 3 Jahre. Sehr unglücklich, wollte ich nicht machen. Aber ich war dann schon Radrennfahrer und wollte Velomech machen, aber intellektuell und auch vom Lehrplatz her hat es nicht geklappt. In 3 Jahren habe ich als Maler Gipser gearbeitet und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Mit dem Velo und dem Anhänger und dem und der Leiter und dem Malerköbel bin ich auch von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz gegangen. Etwa 6 Monate habe ich das gemacht.
Okay.
Aber es war noch lustig. Und dann habe ich als Siebdrucker gearbeitet und dann habe ich eine Lehre angefangen. Also meine Frau lehren kennen. Und dann, sie hatte so den Ruf gehabt, hat sich berufen gefühlt, für die Mission zu gehen als Krankenschwester. Da bin ich natürlich motiviert gewesen, Krankenpfleger zu machen. Dann habe ich den medizinischen Vorkurs gemacht. Weil ich keinen Gimmer hatte. Heute muss man ja immer haben und Matura und alle Blabla-Zeugs. Also, das habe ich alles nicht gemacht, aber der medizinische Vorkurs. Und dann habe ich die Lehre angefangen, hat mir sehr viel Spass gemacht, bis auf den Augenblick, wo ich einfach merkte, ich habe zu wenig Zeit für die Leute. Mhm. Und dann bin ich dann in eine Krise hineingekommen, habe mit der Leistung natürlich ein kleines Abbauen gehabt. Das hat mich völlig abgelöscht, so müssen zu arbeiten. Und dann habe ich nachher abgebrochen. Ich war etwa 2 Monate arbeitslos gewesen. Ich bin dann schon in die Helsermeer gegangen und da hat mir ein Kollege gesagt...
Darf ich kurz fragen, wie kamst du auf die Idee mit der Helsermeer? Einfach so? Oder ich meine...
Ja, sonst tun wir es nachher noch einmal fragen.
Okay.
Oder da tue ich schnell die berufliche Linie durchziehen.
Okay, okay.
Und da hat mir dann gesagt, du, wir hätten eventuell eine Möglichkeit im Ausland. Okay, wir hatten gerade einen Bub gehabt, ein paar Monate alt, 5, 6, 7, 8 Monate ganz genau. Und da bin ich auf Wien gegangen, in ein Obdachlosenhaus, und hätte dort die Stellvertretung übernehmen. Ich habe sie dann auch übernommen, aber ich bin dort das Praktikum gemacht von ein paar wenigen Wochen. Und nach ein paar Nächten hatte ich schon 2 blaue Augen, weil ich die Füße mit ins Gesicht bekommen habe. Ich habe mich dem entsprechend aufgeführt. Und dann haben natürlich die das Gefühl gehabt, der macht das nie. Und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht, außer dass ich ein im Jochbein Schmerzen hatte. Das ist klar, oder? Aber das hat mir nicht Angst gemacht. Ich wusste, das ist der richtige Platz. Und ich habe nicht an Berufung gedacht, rein nichts, sondern ich wusste, das ist der richtige Platz. Ich bin zurück zu meiner Frau und habe gesagt, du bist parat. Und meine Frau ist nicht sehr spontan. Sie hat gesagt, ja, sie kommen mit. Und dann sind wir zusammen gegangen, haben die Stellvertretung auch gemacht. Also, wir waren Vize und Stellvertreter im Leiter dort. Und auch von dort aus haben wir dann unsere Ausbildung in der Helsermeer gemacht. Ich bin dann auf Basel gegangen, habe dort 2 Jahre unsere Ausbildung gemacht. Und wo wir die fertig hatten, sind wir dann auf Schwarzenburg. Wir haben dort Heisenberg gemeint, also das ist wie eine Kirchengemeinde, oder? Haben wir geleitet, sind von dort nach 3 Jahren auf Heide. Nach 3 Jahren sind wir auf Zürich. Weil dann habe ich plötzlich gemerkt, was passiert, oder? Und zwar passiert im Zusammenhang mit Leuten, die nicht so auf der Sonnenseite sind, sage ich jetzt mal. Und weil wir haben Prostituierte gehabt, sie sind zu uns gekommen. Ich bin im Restaurant Heisenberg, man kennt mich in dem Restaurant vom Singen, oder? Ich bin auch gegangen. Und ich habe geredet mit den Leuten. Meine Kollegen sind auch verzweifelt, die wollten weiter. Und ich habe geschnurrt und geschnurrt und geschnurrt. Oder? Mit dem Resultat, dass die Leute bei uns ein- und ausgegangen sind. Wir haben zum Teil auch Leute, Prostituierte, versteckt bei uns. Wir haben auch 2 Jahre einen Brasilianer versteckt gehabt.
Wow.
Ja, das war nicht gefährlich gewesen, weil wir einfach geschwiegen haben. Das haben nur ganz, ganz wenige rausgelesen. Die Leute haben das gewusst gehabt, so sind wir auch geschützt gewesen von dem her. Oder? Und wir haben Alkoholiker gehabt. Zwischendrin haben wir einmal einen Mörder bei uns gehabt. Also der war entlassen aus dem Gefängnis, hat nichts gehabt. Dann haben wir dem einfach eine Überbrückung gegeben. Und als er halt anfangen, Kassen räumen und so, haben wir ihm gesagt, jetzt gehst du, oder? Da könnt ihr jetzt schon anfangen, Geschichten erzählen, oder? Und dann habe ich aber nicht gewusst gehabt, es wird hier in Zürich eine Gassenküche von Heisenberg wird stellfrei. Und dann haben wir sofort gemeldet gehabt. Und dann haben sie gesagt, ja, sind wir froh, dass jemand sich meldet. Ob ich das machen wollte. Und jetzt haben wir das 15 Jahre gemacht.
15 Jahre?
Wir haben 15 Jahre Gassenarbeit gemacht. Und meine Frau hat in der gleichen Zeit, 10 Jahre, hat sie eine Pionierarbeit gemacht für die Heisenberg. Sie war auf der Gasse und hat mit Prostituierten angefangen. Und dort haben wir eben dann eine geholt und die konnte dann bei uns können verstecken. Und wir haben dort in einem Niederdorf gewohnt, in einem Turm. Super romantisch, oder? Und dann, nach 15 Jahren, das war um 09 Uhr, haben wir dann wieder eine Versetzung bekommen, weil aus verschiedenen Gründen hat man dann das Café geschlossen, nicht weil es nicht erfolgreich war, sondern weil es hat noch quasi vor Heisenberg ein Konkurrenzprodukt gegeben, das es jetzt noch gibt. Und das war eigentlich in einem besseren Quartier gewesen, also besser in Form von, sie waren näher bei den Leuten gewesen, weil die Altstadt ist natürlich eigentlich seit den 90er Jahren nicht mehr der Platz gewesen, wo von Prostituierten, von Tröglern, von Alkoholikern und so, das ist ein Tourismus-Mail geworden. Und Kreis 5 und Kreis 4, das ist eigentlich das und dort ist es anders. Und die haben uns dort dann gefunden, es ist vielleicht auch gut, wenn wir wieder etwas anderes machen. Sie sind dann auf Bülach, haben dort nochmal gemeinsame Arbeit gemacht. Sehr eine unglückliche Sache mit Burnout und all dem Zeug. Also das war ziemlich schlimm gewesen. Und bevor dass wir aus der Arbeit ausgestiegen sind, habe ich gesagt, wir müssen eine Änderung haben, eine richtige Änderung haben. Und ich hatte einen Chef, den ich nicht sehr gut auskomme. Aber dort hat er vorbildlich reagiert. Er hat innerhalb von einer Woche gesagt, okay, du kannst ins Gefängnis arbeiten, du kannst deine Zeit investieren im Gefängnis, du kannst deine Zeit investieren in den Wohnheim von Heisenberg, hier in Zürich und Winterthur. Und da bist du frei. Und für meine Frau, die leitet unterdessen hier ein Quartiertreff. Die hat als Stellvertreter jetzt 3 Jahre können sich einschaffen, bevor sie jetzt im letzten Jahr die Leitung übernommen hat.
Wow.
Jetzt bin ich als Gefängnisseelsorger unterwegs.
Gefängnisseelsorger, das stelle ich mir hart vor, oder? Also im Gefängnis zu arbeiten. Ich meine, logisch, du kannst ja immer wieder rausgehen, aber
genau.
Auch mit den Menschen dort zu arbeiten, das ist doch sehr, sehr anspruchsvoll, oder? Da kommt man doch mit vielen Menschen auch in Kontakt, die vielleicht auch schlimme Sachen gemacht haben.
Also nicht nur vielleicht schlimme Sachen, es hat schlimme Sachen, ja. Hm. Also wenn ich denke, ich habe mit Pädophilen zu tun, das ist wirklich heavy. Also ich habe jetzt mit einem Prominenten, der seit Ewigkeiten, seit den 90er Jahren sitzt, habe ich müssen sagen, er soll aufhören von Details reden, sonst besuche ich ihn nicht mehr. Also das ich muss mich schon auch abgrenzen. Mhm. Und es ist richtig, ich sehe natürlich in Abgründigen, die ich jetzt hier nicht erläutern will. So. Man sieht genug in der Presse.
Genau, genau.
Aber ich sehe auch, was es mit diesen Leuten macht. Also ich gehe zum Beispiel eben nicht einen Kinderschänder besuchen. Oder ich gehe nicht einen Mörder besuchen. Das hat er gemacht und für das ist er verurteilt. Sondern ich gehe einen Menschen besuchen, der halt jetzt in einem neuen Land lebt. Und das Land heisst halt Gefängnis. Gefängnis Lenzburg oder Gefängnis JVA Schachen in Solothurn oder der Thorberg oder was es da alles gibt, wo ich auch hergegangen bin. So. Ich begegne vor allem Menschen. Und da reden wir manchmal wirklich halt über ihr Delikt. Aber eigentlich mehr um ihre Vergangenheit. Und mein Ziel, das ich habe, das ich manchmal auch formuliere, ist ganz klar, dass sie sich selber mit sich versöhnen können. Mhm. Und das ist eigentlich nicht das Thema für einen Menschen, wo sein Delikt betrifft, sondern wo sein Lebensstil betrifft. Wo seine Scherben, die er hinter sich gelassen hat. Er sagt ja, Scherben bringen Glück, oder? Mhm. Und wenn du dann eigentlich auf den Lebensweg von diesen Leuten schaust, muss ich sagen, Scherben bringen eigentlich nicht Glück. Aber sie können sich in Glück verwandeln, wenn er sich versöhnen kann. Dann habe ich ein Bild dazu. In der japanischen Kunst geht es so, wenn du eine Vase anschlägst, zerbricht sie. In tausend oder wie viele Scherben auch immer. Und der Japaner macht ein neues Kunstwerk daraus. Er nimmt nämlich die und leimt die Sache wieder zusammen. Das alleine ist noch kein Kunstwerk. Das Kunstwerk macht es dort daraus, weil er die Stellen, die wieder verleimt wird, vergolden. Und natürlich auch entsprechend verputzt. Es gibt ein neues Kunstwerk. Mhm. Und dort muss ich sagen, wenn das ein Mensch mit sich ins Reine kommt, für eine Art wiederhergestellt würde oder wird, dann ist er etwas Neues da wert. Dann bringt er den Scherben wirklich Glück. Jetzt habe ich noch eine Botschaft reingepackt.
Ja.
Nein, aber das ist etwas, das Bild hilft mir sehr viel. Hilft aber auch den Männern, wenn ich das mitnehme.
Wie gehst du denn, ich meine, du hörst das jetzt, du gehst hin, du besuchst diese Leute jetzt gerade im Strafvollzug und du hörst natürlich auch viele Geschichten. Bei dem Besuch bei den Pädophilen hast du gesagt, pass auf, jetzt keine Informationen mehr, sonst komme ich einfach nicht mehr. Und dennoch, wenn es auch nicht so was Extremes ist, hörst du ja viele traurige, will ich sie jetzt mal nennen, Geschichten. Wie gehst du denn damit um? Also, dass du das nicht mit heim nimmst oder nimmst du es mit heim oder hast du einen Weg gefunden, dass zu verarbeiten? Kann man das verarbeiten? Ich stelle es mir halt so vor, bei mir in den Glückfinder-Interviews ist es ja auch so, ich unterhalte mich mit Menschen, nur ich habe halt den großen Vorteil, dass ich mich mit glücklichen Menschen unterhalte, ja, und nehme alles mit. Das heißt, alles, was du mir heute gesagt hast, löst ja etwas in mir aus. Typischerweise positive Emotionen bei mir jetzt, die nehme ich mit nach Hause und heute Abend rede ich darüber voller Begeisterung mit meiner Frau. Und genauso stelle ich mir das natürlich auch bei dir vor, nur dass du wahrscheinlich abends nicht voller Begeisterung heimkommst und sagst, Mensch, heute habe ich diese tolle Geschichte, sondern das sind ja andere Geschichten. Wie gehst du denn damit um?
Also erstens gibt es positive Geschichten, das gibt es natürlich auch. Und
das andere
ist schon so, ja, ich muss halt einfach rausgehen und abschütteln. Also ich mache es manchmal ein bisschen wie ein Hund, schüttle mich halt manchmal ein bisschen. Aber ich bin ein Mensch, der ein bisschen viel redet. Das ist nicht immer eine Tugend, an und für sich. Aber ich probiere das für mich zu nutzen, dass ich einfach auch darüber rede. Mhm. Also ich habe in meinem Umkreis genug Leute, die einfach darüber reden kann. Oder auch mit meiner Frau kann ich darüber reden. Aber sie sagt zwischendurch, jetzt ist genug, oder?
Okay. Aber reden hilft,
aber da habe ich
oder?
Schon geredet, das hilft.
Reden
ja, ja.
hilft. Also man sagt ja auch den Frust von der Seele reden.
Richtig. Ist zwar nicht ein Frust, aber es geht um einen Dreck, wo ich auch beworfen werde. Mhm. Ich könnte mich symbolisch natürlich auch duschen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich irgendwelche Symbole machen soll. So. Mhm. Das ist manchmal schon noch lustig. Oder? Mhm. Aber Bewegung ist natürlich etwas. Also der Sport, wenn ich mich auskotze, Solothurn ist jetzt zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Dort bin ich bis morgen um 11 Uhr bin ich dort. Und nachher habe ich eigentlich 3 Stunden Pause. Ich könnte 2,5 Stunden Pause machen, aber ich mache 3 Stunden Pause und gehe um 2 wieder rein. In der Zwischenzeit gehe ich auf Grenche, auf die Velorennbahn und treffe meine alten Velokollegen von früher. Das ist natürlich der Beruf, das, was ich mache, überhaupt kein Thema. Wir reden gar nicht viel, weil wenn wir unsere Runden dort oben kreisen, schnurren wir nicht viel. Höchstens mal, ey, mach Platz. Oder gehen dann kurz etwas trinken, machen kurze Pause, so 5 Minuten. Dann hocken wir zusammen und quatschen irgendein bisschen über das Velo und über Technik und über einfach etwas ganz anderes, oder? Mhm. Und das hilft natürlich sehr viel. Meine Frau und ich, wir reisen sehr gerne. Das sind alles so Sachen, die ihm auch helfen, dass man abschalten kann. Das habe ich aber schon immer gebraucht. Mhm. Ich habe nicht etwas Neues müssen erfinden, zum Glück. Aber eben noch einmal, da ich eigentlich gerne viel reden und offen bin, das kommt mir jetzt eigentlich da hier zu gut. Also da kann man jetzt niemand mehr sagen, ich sei Schnurre. Jetzt mache ich eigentlich die Schnurre zu einer Tugend.
Du hast jetzt in so vielen Berufen deine Berufung gefunden, das wechselt, also letzten Endes von der Heilsarmee jetzt in die JVA und.
Also ich bin immer noch für die Heilsarmee unterwegs, also die JVA gar nicht für die Heilsarmee.
Genau, aber im Café und jetzt ja. im Strafvollzug, also an verschiedenen Positionen. Und was gleich geblieben ist sozusagen, dass du mit Menschen,
genau.
sozusagen Richtig. Für Menschen arbeitest.
Richtig.
An unterschiedlichen Orten und auch nicht immer nur hier in Zürich, sondern wie du auch gesagt hast, schon in Wien und wo du überall warst. Was macht es für dich so wichtig, mit Menschen zu arbeiten? Also warst du schon als Kind jemand, der furchtbar...
Also als Kind nicht. Als Kind glaube ich nicht. Da hatte ich eher Beziehungsprobleme gehabt. Das habe ich gemerkt. Also das erste Mal ist mir das aufgefallen an mir als Radrennfahrer. Weil ich habe mit 15 Jahren angefangen Radrennen zu fahren und mit 17 bin ich dann erfolgreich gewesen. Und an den Preisverteilungen, dann hat man noch gewartet, bis die Rangverkündung und alles war. Das war ja nicht digitalisiert. Dann hat man gewartet und gewartet in den Beizinnen und ich bin immer bei den anderen gehockt, bei den Schwierigen, bei den Randständigen. Aber wir haben es auch lustig gehabt, gesellig gehabt. Vielleicht ist es da so, dass ich einfach ein bisschen gesellig bin, dass ich an die Leute hergekommen bin. Aber ich habe meine erfolgreichen Kollegen habe ich ein bisschen vor den Kopf gestossen. Die haben mir gesagt, komm doch zu uns, geh doch nicht zu denen. Den Ausdruck brauche ich nicht. Mm-hmm. Aber ich war dort daheim und ich bin immer irgendwie... Vielleicht ist es das, weil ich manchmal das Gefühl habe, das Leben ist ehrlicher dort. Die kommen ehrlicher einem entgegen als vielleicht die anderen. Aber das mag ein Vorurteil sein. Das, ich will mich da nicht drauf festlegen. Aber ich bin einfach gerne mit Menschen zusammen. Das macht es aus. Und dort habe ich so das Gefühl, das ist halt eine Ebene, wo ich herkomme.
Und ist das natürlich das, was du machst, jetzt gerade machst und auch vorher gemacht hast, sozusagen dich mit Benachteiligten oder mit Straftätern zu beschäftigen, etwas, wo vielleicht manche Menschen sagen würden, warum beschäftigst du dich denn mit denen, die sind doch selbst dran schuld? Lass die doch einfach links liegen, ja? Warum opferst du jetzt deine Zeit und deine Power sozusagen dort, diesen Menschen zuzuhören, mit ihnen zu reden und sie zu unterstützen. Warum machst du das?
Die haben ja auch ein Recht. Das Recht auf Würde. Die haben das Recht auf Respekt. Und wenn ich die Haltung habe, dass sie sich mit sich selbst versöhnen können, wer bringt es ihnen denn? Wer sagt ihnen denn das? Wenn es nicht jemand sagt, der eben so eine Einstellung hat. Ich bin ja nicht der Einzige, der die Einstellung hat. Aber da braucht es so Leute, wie sagen sie jetzt halt ein bisschen wie mir, oder?
Ja, absolut. Finde ich absolut richtig, ja.
Genau.
Und gibt es was, wo du gelernt hast aus dieser Zeit? Ich meine, wenn man das jetzt so viele Jahre macht wie du, hat man ja 4 und die Zeit davor ja auch.
Seit 30.
Also über 30 insgesamt. Mhm. Gibt es was du gelernt hast da während deiner Zeit? Ich meine, jetzt bist du über 40 und schaust zurück. Gibt es was es dich gelehrt hat?
Also mir hat sicher gelehrt, dass ich das Leben ruhiger angegangen. Also gelassener hören, nicht explodieren.
Warst du früher jemand, der gerne explodiert ist?
Ich bin jetzt ordentlich.
Ehrlich?
Ja.
Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Du kommst so ruhig und so gelassen und so.
Also jetzt bin ich nicht beherrscht, so. Mhm. Aber manchmal, ich bin jetzt ordentlich. Das ist, ich habe so irgendwo, Grenzen ist heute höher. Durch das reagiere ich natürlich auch gelassen. Darum kann ich auch von dem reden und sagen, ja, ich bin ruhiger geworden. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, wenn du fragst, was habe ich gelernt, ich habe nicht mehr immer das Gefühl, dass ich mich immer erklären muss oder in kritischen Situationen muss rechtfertigen, sondern ich kann es einfach mal auch lassen. Also ich hatte jetzt anfangs auch ein Telefon mit einem Vermieter von meinem verstorbenen Schwager. Und der hat mich angefangen zusammenschiessen und Forderungen gestellt. Und ich habe ihm gesagt, jetzt hört mir mal eines zu. Ich lasse nicht zu. Dann habe ich gesagt, ja, wollt ihr eine Lösung oder wollt ihr nicht eine Lösung? Einfach möchte ich, bleibe ruhig, gelassen und sachlich. Und habe ihm dann 2-3 Fragen gestellt, die ich, ohne dass ich gross überlegt habe, ihn oben runterholen konnte. Und dann haben wir eine Abmachung treffen, wo er einigermaßen zufrieden war, ob er völlig glücklich ist, das weiss ich nicht. Mhm. Und den Rest habe ich den Kesp überlassen, dann habe ich ihn angerufen, die haben dann die Sache oder das richtig gefädelt. Oder? Aber früher hat er das zusammengeschissen. Mhm. Und hat dem auch schon gesagt, um ihm einfach nur zu zeigen, ich habe erstens auch und zweitens noch viel heftiger als du. Mhm. Und das ist klar. Und dann gehen wir miteinander auf, oder?
Mhm, klar. Dann schau
das habe so, ich ja. alles eigentlich gelernt. Auch das Leben eben wirklich auch gelassener zu nehmen. Ja, auch Situationen, wo ich einfach merke, da habe ich nicht wirklich grossen Einfluss. Das halt einfach auch mal einmal sein lassen. Ich kann mich ärgern, es ändert nichts. Ich kann glücklich sein, also auf eine Art gleichgültig sein. Da ändere ich auch nichts, aber es geht mir besser, also muss ich auf mich schauen. Oder?
Das ist eine Entscheidung, oder?
Ja, weil da kannst du mir Fragen stellen, wenn du das, was ich jetzt sage. Ich habe 4 Kinder und der Älteste ist jetzt 33 und dann lebt er, dass er 16 ist, auf der Gasse. Und wo wir den haben müssen fremd platzieren, als er 14 war, dann hat es Leute gehabt, die haben nicht begriffen gehabt, warum man sich nicht einfach völlig deprimiert durch die Welt laufen. Haben mich auch Vorwürfe gemacht gehabt. Und dann habe ich jemandem dann gesagt, und das geht jetzt das Gleiche hin, was ich vorher gesagt habe, wenn ich meinem Sohn helfen kann, wenn ich ein Magengeschwür bekomme, dann habe ich sofort ein Magengeschwür. Aber ich helfe ihm nicht. Aber ich habe noch eine Familie, ich habe noch eine Verantwortung für sie und wir müssen unseren Weg zusammenfinden. Wir müssen schauen, dass wir einigermaßen gesund werden können und vor allem auch wieder gesund. Weil im ersten Moment ist das natürlich auch für uns traumatisch gewesen, zu merken, du verlierst quasi ein Kind, das aber lebt. Oder? Das ist auch noch auf eine Art heavy gewesen. Aber dort habe ich gesagt, also das Magengeschwür, sofort. Wenn mein Sohn wieder auf den richtigen Weg kommt, wieder zurück in die Familie kommt, habe ich sofort das Magengeschwür. Aber das hat uns auch geholfen, die Einstellung. Weil das ist jetzt auch etwas, wir haben, meine Frau und ich, wir haben uns nie Vorwürfe gemacht wegen der Erziehung. Nie. Ich wüsste nicht einmal einen Moment, wo wir Streit hatten wegen dem. Ob schon meine Frau völlig anders ist als ich.
Und wenn du jetzt so darüber sprichst, ich finde es bewundernswert, so loslassen zu können.
Genau, das ist der Punkt, loslassen. Ja. Und das ist ja eben wichtig, dass wir losgelassen haben und eben gesungen sind geblieben oder gesungen worden sind, dass er eigentlich weiss, wir haben dafür Kraft, die Hände offen zu behalten. Oder?
Du hast auch vorhin gesagt, deine Frau hat dir, früher warst du auch auf Dinge sozusagen sauer, die du gar nicht beeinflussen konntest, wie zum Beispiel das Wetter. Als Velofahrer ist man natürlich, gerade wenn man draußen fährt, auf gutes Wetter angewiesen. Zumindest macht es bei Sonne mehr Spaß als bei Regen.
Also wenn es trocken ist, mindestens. Ja.
Genau. Und da warst du immer früher mal sauer, wenn das Wetter nicht so gut war. Also wenn es zwar heute gut war, aber du schon im Wetterbericht gesehen hast, morgen wird es schlecht. Dann warst du quasi auf morgen sauer. Und dann hat dir deine Frau sehr gute Hinweise gegeben und da auch dir sozusagen tolle Tipps gegeben bezüglich deiner Einstellung dazu.
Ja, aber aus dem Moment aus erleben. Und eigentlich den Moment, wenn er gut ist, geniessen. Mhm. Und eigentlich die Energie dort investieren, was im Moment ist. Und nicht Energie verschwenden in etwas, was ich gar nicht beeinflussen kann.
Mhm. Weder morgen noch gestern, eher heute.
Also was Zeitformen angeht, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Mhm.
Und auch das, was Vergangenheit war, eben nicht.
Das eben auch la Ruhe.
Mhm, genau.
Höchstens rausnehmen, was ich können lernen konnte, wo ich profitieren kann, das nehme ich mit, oder? Und alles andere, ja, verklärt sich ja eh. Also, wenn ich zwischendrin mit meiner Mutter über meine Vergangenheit rede, dann merke ich plötzlich, leck, die hat ja völlig eine andere Wahrnehmung als ich. Oder hat sie eine andere Erinnerung als ich? Oder habe ich eine andere Erinnerung?
Waren wir im selben Raum, ja.
Ja, und was ist die Wahrheit, die dann wirklich ist? Es geht jetzt nicht einmal um die Hintergründe, oder? Sondern ich habe einfach gemerkt, um das geht es nicht, wenn wir reden. Sondern auch da geht es eigentlich darum, dass wir quasi einander verstehen können. Ich verstehe sie natürlich unterdessen. Sie hat ja auch ihre Geschichte aus der Kindheit heraus. Und auch die ist gefährdet von ihrer Wahrnehmung natürlich, oder? Aber es geht eigentlich nichts anderes als darum, dass man eben eigentlich versöhnt kann, alt werden miteinander. Mhm. Und für sie, wenn sie wahrscheinlich vor mir geht von dieser Welt, dass sie eigentlich kann sagen, ja mal, sie hat wenigstens mit ihrer Familie sich noch versöhnen können. Mhm. So. Und man kann schon einander grossherzig und grosszügig sagen, ich vergebe dir alles. Und dann kommen die einzelnen Sachen plötzlich so in Gespräche, Erinnerungen. Mit einem gewissen Alter lernt man plötzlich aus Erinnerungen. Fängt bei mir mit bald 60 Jahren an. Oder? Nächstes Jahr ist es so viel weit. Dann kommen so Sachen auch, merke ich auch. Ich gebe mir zwar Mühe dagegen, aber bei ihr oder auch bei meinem Vater, der noch lebt, ist das natürlich Thema, was dann mal einmal war. Und wenn ich dann als quasi Betroffenes auch kann sagen, du, ja, es ist eigentlich gut. Also muss man nicht immer über Details reden. Das ist manchmal im Gespräch, wenn ich sage, komm, was bringen die Details? Wichtig ist, dass wir einander in die Augen schauen können, Respekt können haben, gute Gefühle können haben miteinander. Ich will jetzt nicht gerade von grosser Liebe reden, aber doch gute Gefühle kann haben, Respekt kann haben. Du bist meine Mutter, du bist nicht einfach nur meine Findin, was sie mal einmal war, oder? Das ist viel wichtiger, oder?
Ja. Ich finde es total spannend, was du sagst. Ich finde ganz, ganz viele sehr schöne Denkanstöße da drin. Toll. Also auch gerade diese Geschichte eben, wo du gesagt hast, eine Situation, zwei Menschen erzählen sozusagen ihre Wahrheit und man fragt sich, waren wir im selben Raum? Also haben wir dasselbe erlebt? Das finde ich sehr spannend. Ich mag nochmal zurückkommen auf deine Arbeit jetzt im Strafvollzug. Du hast gesagt, du hast sozusagen dein Glück gefunden in deinem Job, den du da machst. Und wir haben vorhin am Eingang unseres Gesprächs schon gesagt, sind auch schwere Straftäter. Was, und du hilfst ihnen natürlich aufarbeiten, durchzuhören, was ist das, wo du glaubst, das ist das, was diesen Menschen am meisten hilft von deiner Arbeit?
Ich denke mir, dass ich einfach Zeit habe für sie. Wirklich Zeit habe. Also als Krankenpfleger habe ich ja das beklagt, dass ich keine Zeit hatte für einen Patienten. Hier habe ich jetzt wirklich Zeit. Uneingeschränkt. Nein, das stimmt nicht. Uneingeschränkt ist nicht, ich habe eine Stunde Zeit für sie. Aber da haben sie wirklich, wir werden nicht gestört, es kommt niemand, es kommt kein Telefon, wir werden wirklich in Ruhe gelassen, wir werden nicht abgelöst. Ich schenke ihnen einfach meine Zeit, meine Ohren, meine Aufmerksamkeit. Ich kann ihnen mal etwas ermutigen, ich kann Fragen stellen. Zwischendrin bringe ich einfach einen Witz. Wenn mich etwas täuscht, dann könnte man etwas bringen. Also es gibt ja wirklich auch so Situationen, wo sie sagen, ja, du verhaltest dich überhaupt nicht wie ein Pfarrer. Ja, wie muss sich denn ein Pfarrer verhalten? So fromm und immer ganz ruhig. Der kommt mir das Gesellige wahrscheinlich jetzt eben entgegen, oder? Dass man einfach wirklich miteinander lachen kann. Einfach das Gegenüber kann sein, weil ich bin oft der Einzige, der so geht besuchen. Also die hat keine Familien mehr. Real, die sie kommen besuchen. Die haben einfach abgeschlossen. Oder? Weil, ja, wenn die Taten furchtbar genug sind, bist du einfach auch einsam. Und da geht es nicht darum, haben sie das verdient oder haben sie das nicht verdient. Und ich denke, das ist das, was ich ihnen bringen kann, was am meisten bringt. So. Also, ich bringe ihnen eigentlich, ich muss sagen, missionieren tue ich nicht. Höchstens durch mein eigenes Auftreten. Ich sage manchmal, weil in der Bibel heisst es ja eigentlich, dass Christus in uns innen ist. Dann glaube ich eben, dass er in mir innen ist. Da muss ich nicht davon reden. Sie wissen meinen Hintergrund, sie wissen, von was ich komme. Sie wissen, was ich glaube, das reicht. Und wenn sie, sagen wir jetzt, einem Christus können begegnen können, der dir mal einen Witz macht, dann ist doch das gut, oder? Dann haben sie nämlich ein Klischee weniger, oder?
Ja, ja, klar.
Und dort heisst es ja immer, ja, im Christentum, du musst und du darfst nicht und du sollst nicht und das ist Sünde. Und das ist natürlich, gerade das Thema Sünde ist natürlich bei ihnen riesengross, oder? Und darum haben ja viele auch Mühe, sich selber zu versöhnen mit dem. Und das Schlimmste und das Traurigste ist eigentlich, wenn man einer sagt, ja, Gott hat mir schon vergeben, aber ich habe mir nicht vergeben. Das ist eigentlich traurig, oder? Und dort kann ich ihnen viel geben, also durch meine Anteilnahme.
Kann man sich selbst denn vergeben?
Also ich denke, schwer ist es auf jeden Fall. Aber es ist eigentlich auch ein Gebot. Also es heisst eigentlich, wir sollen, im Vater unser heisst ganz klar, wir sollen anderen vergeben, wie wir uns selber vergeben.
Jemand anderem vergeben bin ich da, das ist
ja, ja,
easy.
Aber es heisst eben, wie wir uns selber vergeben. Mhm. Und ich glaube, also es ist eben wirklich schwierig.
Wir sind selbst unsere schärfsten Kritiker, unsere schärfsten
Richter. Ja, natürlich. Natürlich. Und warum? Weil sie es eben leid tut, weil wir gerne die Geschichte zurückrollen und sie möchten ungeschehen machen, oder? Aber das kann ich nicht mehr. dort, wo ich jemanden umgelassen habe, der ist tot. Dort, wo der andere sie, weiss nicht, wie viele Kinder tötet hatte, das ist Käse. Nach 20 Jahren ist jetzt 20. Käse. Mhm. Da kann er nicht mehr rückgängig machen, das kann ihm noch so leid tun, also, das ändert nichts. Da kann zu der Opferfamilie gehen und die um Vergebung bitten, können dem vergeben. Die Kinder kommen nicht mehr. Ja. Dort geht es ums Loslassen. Das ist, dort bist du wieder im Thema, auch sich selber eigentlich können loslassen. Nicht gleichgültig sein, das wäre ganz schlecht. Aber auch nicht vergessen, das wäre genauso schlecht. Aber das sei ihm nicht mehr so belastet. Das merkst du, wie du mit Leuten redest, die von ihrer Geschichte reden, die schmerzvoll, dramatisch war. Eine Frau zum Beispiel. Ich erinnere mich an eine Frau von Jugoslawien, die vergewaltigt wurde von einem Krieg. Ich weiß nicht, was für einen war, ist ja eigentlich gleich. Und dann ist sie schwanger geworden. Und die hat das Kind nicht wollen. Und plötzlich hat sie, und das hat die Frau mir gesagt, und das hat mir die Augen aufgetan und riesen Bewunderung ausgelöst. Plötzlich hat die Frau gesagt, das Kind kann ja gar nichts dafür. Er ist ein Sauhung, aber das Kind ist kein Sauhung. Das ist mein Kind, das kann nichts dafür, dass es entstanden ist. Und dann hat sie gelernt, das Kind annehmen können. Und das heisst ja eigentlich auch loslassen. Ohne dass sie jetzt ihrem Peiniger quasi vergeben hat. Über das haben wir dann gar nicht mehr geredet. Ich war so erschlagen, als sie mir das gesagt hat. Aber ich dachte, wow, das ist ja gewaltig, oder?
Das ist es.
Aber das hat auch wieder mit loslassen.
Ja, dieses Loslassen und sich selbst vergeben halte ich auch für eine sehr, sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich glaube, dafür muss man auch bereit sein, diesen Schritt zu gehen, oder?
Also das ist ganz klar eine Entscheidung, ich will.
Und diese Entscheidung kann nur jeder für sich selbst treffen.
Ja, da kann ich wirklich immer nur Mut machen. Aber machen muss der Einzelne selber. Bei dir ist es eine Entwicklung. Bei anderen ist es manchmal so, dass man mich fragt, könntest du für mich beten? Dann mache ich es halt. Und beim grössten Teil ist es einfach ein riesenlanger Prozess. Ich glaube, in diesen 4 Jahren habe ich es jetzt ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass wirklich jemand mit sich ist ins Reine kommt.
Ja, und es müssen ja auch nicht so dramatische Ereignisse sein. Das reicht ja tatsächlich schon, was manchmal, wie man mit seinen Kollegen oder seiner Frau umgeht oder mit seinen Kindern.
Mit der Familie.
Was gesagt ist, wurde gesagt und sich da dann selbst zu vergeben und oder vielleicht auch vergeben zu bitten.
Man macht sich doch manchmal Zungen abbissen, gell?
Genau. Genau, und das würde man gerne rückgängig machen, vielleicht, genau. Was man gesagt hat oder was man getan hat. Das
kannst du nur im Film.
Das kannst du nur im Film, richtig, ja. Ja, und sich damit sich ins Reine zu kommen und da loszulassen und das ziehen zu lassen, sozusagen in Liebe, halte ich auch für eine echte Herausforderung.
Das ist eine Herausforderung, ja.
An der Stelle, lieber Hans-Peter, vielen, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Das war für mich sehr bereichernd. Und jetzt zum Ende des Interviews würde ich dir gerne noch die Glückfinder-Fragen stellen. Was bedeutet glücklich sein für dich persönlich?
Lebensqualität.
Mhm. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
In erster Linie ich und in zweiter Linie halt Gott. Mhm. Andere würden es anders sagen, aber für mich ist es, glaube ich, schon so, weil ich mich muss entscheiden. Das Angebot ist da, ich nehme es an.
Sehr schön. Spielst du Lotto?
Nein.
Glaubst du, dass Geld glücklich macht?
Nein.
Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich würde gerne ein gutes Leben führen.
Sehr gut. Stell dir vor, Zeitreisen sind möglich. Und du könntest zurückreisen in der Zeit und deinem jüngeren Ich begegnen. Das, was wir vorhin gesagt haben, was nur im Film geht. Also Zeitrad zurückdrehen, du triffst den jungen Hans-Peter und sagst, hallo junger Hans-Peter, ich bin's, ich komme aus der Zukunft. Welchen Ratschlag würdest du ihm geben?
Ich würde mir wahrscheinlich raten, ruhiger an die Sache herzugehen und nicht so ungestüm. Hm.
Letzte Frage. Gibt es irgendwelche Bücher oder Hörbücher oder was auch immer, was du empfehlen würdest, wo du sagst, das kann man mal gelesen haben oder ein Reiseziel, wo du sagst, da sollte man unbedingt mal hin? Was du empfehlen möchtest, auf was ich in deinem Interview verlinken kann.
Also Buch. Ich bin nicht eigentlich mehr ein grosser Leser, aber die Bibel ist sicher etwas. Und wenn du sagst, ein Reiseziel, für mich, wenn ich nur für mich sage, dann auf jeden Fall gehe ich wieder einmal nach Südamerika.
Was hat dich da am meisten fasziniert?
Einfach die Lebensmentalität. Einfach lockerer ans Leben hergehen, trotz Armut. Ich habe zwar schon auch unglückliche Leute gesehen dort. Und ich habe auch scheuche Leute gesehen, aber eigentlich die ich dort so erlebt habe, einfach ein Lebensmut. Also in Costa Rica sagt man Pura Vida. Das hat etwas mit der Lebensqualität zu tun. Und das ist ein Wunsch, den man einander gesagt hat. Aber das ist mir eigentlich, je südlicher dass ich gekommen bin, hat mir das zwar nicht mehr gesagt, aber ich habe eigentlich gedacht, ja, Pura Vida. Lebensqualität, oder? Also etwas pures Leben. Das ist der Unterschied zu uns. Wobei, ich treffe sie ein bisschen in den Bergen an. Bei einem Zen oder so, der hat es auch noch ein bisschen.
Wahrscheinlich, ja.
Trotz aller Härte, aber die sind glücklich. Der will nicht ins Tal käsen, der will dort oben käsen.
Das glaube ich, ja. Ich hatte das sogar mal überlegt zu machen. Mal gucken, vielleicht mache ich das nochmal.
Siehst du? Ja. Nimmst Bettina mit?
Ja. Bräuchte nur noch einen Alm sozusagen und dann würden wir das vielleicht mal machen. Lieber Hans-Peter, vielen Dank für dein Gespräch. War mir eine Ehre und es hat mir super viel Spaß gemacht, dir zuhören zu dürfen. Euch da draußen sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.